Sander stoppt den Sturzflug. Der FCM punktet erstmals seit Anfang August.
Die Ostsenioren drehen auf und jede Menge Rock-Referenzen in Probstheida.
Und Habemus Aufstiegsregel-Arbeitsgruppe. Sie wurde gegründet und die Frage lautet, was machen die da eigentlich tief im Westen?
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so Fragen zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Tja, einen wunderschönen guten Morgen, Jungs. Folge 13 von Im Osten geht die Sonne auf. Wie geht's
Moin,
euch?
Moin. Morgen.
Guten Morgen.
Gut geschlafen. Und der Kopf tut trotzdem.
Ich bin relativ wach, weil ich mir hier kurz vor der Aufnahme so eine halbe Tasse Kaffee so halb übers Mikrofon und über meinen Schreibtisch geschüttet habe. Und dann ist man erstmal so, das war richtig clever jetzt. Das macht wach.
Ja, für alle, die uns nicht sehen, Gregor hat einen Alligator über sich hängen in irgendeinem Hotel. Keine Ahnung, was das für eine schräge Absteige ist, in der du da hängst.
Ja, warum, wenn man auch Bilder, also man kann zwar Bilder sich an die Wand hängen, man kann sich aber auch so ein sehr, sehr großes Krokodil dahin hängen. Vielleicht mache ich mal ein Foto oder reicht das irgendwie nach.
Macht das mal, es macht ein bisschen Sorge. Jungs, wie sah euer Wochenende aus? Wo wart ihr? Fußball gucken?
Ja, ich habe vor allem Fußball reportiert und ich war im Erzgebirgsstadion. Die Anfahrt wunderschön, also wirklich tollster Herbstwald. Wir sind gerade mittendrin, so in diesen 10 Tagen purer Sonnenuntergangsromantik und goldener Herbst-Vibes und so. Also das Wäldchen ums Erzgebirgsstadion herum, toll, grün, rot, verschiedene schöne Brauntöne, rot, habe ich schon gesagt, keine Ahnung, also toll.
Und am Ende alles trist.
Und dann habe ich Erzgebirge Aue gegen Waldhof Mannheim reportiert und muss sagen, so, das ist ein Spiel, auch in der Mixzone später, wo wir uns alle einig waren, egal wer welchen Job da hatte, bis hin zum Schiedsrichterbeobachter, top sympathischer Typ, auch wieder im Erzgebirgsstadion gewesen. Und ich habe dann mal so in den Raum reingeworfen, hätte heute irgendjemand falsche Trikots hingelegt und ich hätte der Bonner SC gegen den Wuppertaler SV gespielt. Es hätte keiner hinterfragt. Also da stand Dritte Liga drauf, es war Dritte Liga drin. Deswegen, mehr möchte ich über dieses Spiel nicht reden, über meinen Freitagabend, ehrlich gesagt. Das war wirklich, also, boah, wild. Gregor, ja, warst du irgendwo, wo es schöner war?
War für alle eine harte Woche da auch, ne? Dann musst du auch dann noch am Freitagabend noch Fußball spielen. Komm, nee. Nee, ich war Freitagabend auch beim Fußball. Ich bin auch immer noch in Berlin. Hatte hier so 1-2 Termine. Und war am Freitag in der Alten Försterei in Köpenick. Und es war ganz toll. Bin ich immer gerne. Ist immer so eine wahnsinnig schöne Fußballatmosphäre. Bin in Berlin ausgestiegen, in Spandau ausgestiegen und krieg von deinem Bruder Alex eine Nachricht, wie er mich filmt, wie ich vom Bahnsteig runtergehe, weil er auch in diesem selben Zug war wie ich. Und dieses Spiel kommentiert hat. Und es war echt ein toller Abend. Kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen.
Kurzer Hot-Take.
Hast du da eigentlich
Gladbach steigt ab und Union spielt am Ende europäisch.
Boah, ja. Schnitt, würde man jetzt sagen. Schnitt. Nehmen wir schon mal so. Gregor, das Video von dir, was Brother Küpper gemacht hat, hast du da auch schon Bier in der Hand gehabt? Weil ich habe in deinen Instagram-Stories wieder nur flüssiges Gold gesehen. Also viel flüssiges Gold gesehen.
Was?
Immer nur so aus. Ich werde immer in den falschen Momenten fotografiert.
Ach so, okay, verstehe. Schön.
Ganz brav
war ich. Küppi, wo warst du denn unterwegs?
Ich war am Samstagabend in München, habe mir die Bayern gegen Dortmund angeguckt und ansonsten habe ich keinen Fußball vor Ort verfolgen dürfen. Allerdings natürlich immer den Blick in die Regionalliga, allerdings wie gesagt nicht aus dem Stadion.
Ist nicht unser Thema, aber der schlimmste Marketingname überhaupt für dieses Spiel. Ich will nicht mal aussprechen. Geht mir so auf den Eumel, wirklich.
Ja, kannst du ja mal nicht immer nur kritisieren, kannst du ja mal mit neuen Vorschlägen kommen.
Es gibt einfach nur ein El Clasico weltweit und Punkt, Ende, fertig.
Und das ist Aue gegen Mannheim.
Das ist Aue gegen, das wird auf ewig Aue gegen Mannheim sein.
Aber wir sind hier jetzt schon voll drin, können wir uns vielleicht mal erstmal gegenseitig vorstellen? Ich weiß ja gar nicht, wer hier vor mir sitzt.
Ey, das ist mir gerade auch eingefallen, dass wir da einfach so drüber geflogen sind, weil es mittlerweile schon Routine ist, aber dann schieben wir die Vorstellungsrunde kurz hinterher und ich begrüße die Pyrofackel der Podcast-Welt, Gregor Rühl.
Oh, das war schön. Ich brenne. In Frankreich klauen Diebe Schmuck aus dem Louvre. Er klaut Fußballfans ihre Emotionen und gibt sie ihnen doppelt zurück. Ganz Deutschland hat letzte Woche und am Wochenende über den Klassiker geredet. Aber ich habe nur an ihn gedacht. Tachchen, Paddy Fritsche.
Jetzt haben wir ja doch über den Klassiker gesprochen. Ja, und meine Vorstellung habe ich gerade schon nonchalant mit verpackt über die Mixzone in Aue. Deswegen sage ich, ich habe dich ganz so lieb. Hallo, Alex Küpper.
Ja, danke, Paddy, das freut mich sehr. Das ist schön. War da so viel Liebe unterwegs, oder was, am Freitagabend?
Ja, nein, ich wollte eigentlich sagen, dass du mir das erzählt hast, sozusagen in der Mixzone. Hätte hier Bonn gegen den Wuppertaler SV gespielt, hätte ich das nicht besser erkannt. Nein, aber schön, deswegen. Ich habe euch alle lieb, Jungs. Es ist der goldene Herbst.
Ach, ist das herrlich. Mir geht das Herz auf. Jungs, dann lasst uns direkt mit diesen wunderschönen Worten von Paddy inhaltlich werden. Und wie das mittlerweile alle gewohnt sind, starten wir mit unserem Blick an die Basis. Wir haben relativ viele Geschichten diesmal am Start, die alle ziemlich lustig sind. Für die erste müssen wir eine gute Woche zurückgucken und sprechen über Ralf Schwarz, der eingewechselt wurde beim Landespokalspiel zwischen dem SFV Nossentiner Hütte gegen den Greifswalder FC. An sich erstmal nichts Besonderes. Ralf Schwarz ist Torhüter und das Außergewöhnliche ist, er ist 65 Jahre alt und durfte nochmal mitspielen in dieser Partie, ja, in diesem Alter. Sein Video ist viral gegangen in den Tagen danach, weil es wirklich einfach außergewöhnlich ist, dass da so ein Regionalligist aufs Tor schießt und im Tor steht ein 65-Jähriger. Und wir haben ihn mal gefragt, wie ist das eigentlich in der Kabine, wenn da so ein paar Jahrzehnte zwischen ihm und seinen Mitspielern liegen? Nennen die ihn Opa oder wie machen die das?
Also Opa wäre ich nicht genannt. Es gab mal eine Zeit, da wurde ich Vati genannt, weil mein Sohn in einer Mannschaft gespielt hat mit mir. Aber die sehen nicht meinen Kopf, die sehen mich als Spieler und das ist in Ordnung so, das möchte ich auch so.
Also Opa heißt er nicht, aber Paddy, Gregor, schon ein schräges Ding, ne?
Ja, ich habe dieses Video gesehen und er hält ja dann irgendwie auch noch so 2-3 Bälle. Ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat, das war irgendwie so Fanradio-mäßig oder so, wahrscheinlich irgendwelche Greifswalder. Die dann so gesagt, oh, jetzt kommt, die wechseln ihn wirklich ein. Und dann haben sie ja so ein bisschen über ihn erzählt und dann hat er wirklich irgendwie so 2-3 Dinger auch irgendwie gehalten, relativ spektakulär. Und die haben sich dann auch so ganz doll gefreut darüber, fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne Story.
Da gibt's einfach das Wort wholesome, wurde genau für sowas erfunden, glaube ich. Also, und wie du sagst, was ich so beachtlich finde und jetzt rein davon weg, dass er natürlich so eine kleine lokal heroische Geschichte draus gemacht hat und ganz viele Anfragen hatte von ganz vielen Lokalzeitungen und Co. und das völlig berechtigt. Also einfach auch mal rein rational drauf zu gucken, diese sportliche Leistung dahinter, dieses Paket noch zu bringen und diese Fähigkeit zu haben oder diese Fertigkeiten eher in dem Kontext zu haben, mit 65 sich noch so abzudrücken, so zu springen, auch so abzurollen, und das ist halt einfach nicht mehr so easy, höchstwahrscheinlich. Ich habe noch ein paar Jährchen bis dahin, aber auch der Körper, sag ich mal, auch wie er reagiert an Reflexen und Reaktionen, wenn du dich irgendwie abrollst und abfängst nach so einer Flugeinlage, also das nötigt mir allerhöchsten und größten Respekt ab. Und ich kann nur hoffen, Männer, dass das für uns Motivation genug ist, dass wir uns in 30 Jahren und 35 Jahren immer noch in der Soccer World irgendwo treffen, in Leipzig auf eine ruhige Kugel, weil das muss ja jetzt der Anspruch sein, das ist ja klar.
Absolut ausgeschlossen. Also ich habe Ralf Schwarz 3 Fragen zugeschickt und die erste war, ich bin 37 und wenn ich einmal alte Herren mittrainiere, dann humpel ich 2 Tage durch die Bude, dass es nicht mehr lustig ist. Wie bitte macht er das, mit 65 da noch durch die Gegend zu fliegen? Ja, und er hat gesagt, er trainiert einfach nicht nur alte Herren, sondern hält sich auch ansonsten fit und steht einfach komplett im Saft. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Herrlich. Ralf Schwarz. Und ich bin mir sicher, dass der Kollege Liesegang aus Jena sich ein Beispiel an ihm genommen hat, denn der will nächste Woche die Null halten gegen den Greifswalder FC. Das Ganze live ab 14 Uhr bei Sport im Osten, der FCC, im Kampf um die Tabellenspitze in der Regionalliga Nordost. Das nur kurz am Rande. Da auf jeden Fall einschalten am kommenden Samstag. Und Gregor, du hast noch eine weitere Seniorengeschichte mit dabei.
Es ist die sogenannte Rentnerfolge hier, weil im Osten geht die Sonne auf. Richtig, richtig herrlich. Und zwar ist die Schlagzeile: Deutschland ist Weltmeister, Freunde. Ja, es ist wirklich so. Deutschland ist Fußballweltmeister und zwar im Ü75-Seniorenbereich. Wir freuen uns hier alle. Unsere liebe Kollegin Sabrina Abramowski, die letzte Woche hier sogar zu Gast war, hat einen ganz tollen Beitrag gemacht über Roland Zahn aus der Börde. Der ist ebenfalls Torwart bei der Ü75-Nationalmannschaft. Es gibt eben diese Senioren- oder Veteranen-WM, die war jetzt in Japan, wo eben Teams in diesem Alter mehr oder weniger auf eigene Kosten hinfahren und sich da mit anderen Nationen messen. Und Deutschland ist tatsächlich Weltmeister geworden, hat 3-0 gewonnen gegen England. Die sind da hingefahren, haben irgendwie auch eine Einladung bekommen in die deutsche Botschaft und hatten eine tolle Zeit. Der Kollege Zahn wurde interviewt, sehr sympathischer Kollege. Es gab ganz tolle Kommentare bei Instagram zur Senioren-WM, also sowas wie aus dem Hintergrund müsste Zahn schießen.
Zahn schießt.
Und, ja, fand ich sehr witzig.
Weil ich ehrlicherweise noch mehr lachen musste, als ich gelesen habe, Kapitän war Philipp am Tor.
Ja, schon stark. Ja. Also da Kompliment an die Kommentarspalte. Ich war irgendwo in der ARD oder Tagesschau 24 oder so, die haben den Beitrag gemacht, vielleicht findet man es da nochmal. Und Roland Zahn fand ich auch schön, Thema tolle Vereinsnamen, spielt seines Zeichens immer auch noch beim TSV Hattmersleben. Und ist eben in Sachsen-Anhalt und deswegen habe ich in meinem dummen Dialektgehirn direkt gedacht, ja, Fußball ist ja schön, weil dafür Hattmersleben. Und so schließt sich die Story. Und
ja, oder man hat man oder hat man es nicht.
Ja, 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 genau. Einfach
schön. So ist es. Ach, ist schon wieder ein super Level unterwegs heute, Männer. Ey.
Also tolle, tolle Geschichten dieses Mal aus der Altersregion 60 plus.
Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich noch über das Leipziger Derby sprechen. Und wenn ihr an Lok gegen Chemie denkt, dann spreche ich eigentlich von der Stadtklasse Leipzig, Tapfer 2 gegen Lipsia Eutritsch 2.
Na klar.
Das hat nämlich stattgefunden am gleichen Tag wie das große Leipziger Derby. Die Besonderheit, der Trainer von Tapfer ist der Ex-Coach von Lipsia, also gewisse Brisanz schon da gegeben.
Eieiei.
Und ganz besonders ist das Ganze, weil bei Lipsia eine Leutscher Legende mitspielt, der jahrelang Teil des großen Derbys war, Manuel Weyer. Also Urchemiker und er spielt mittlerweile, ist ja nicht mehr bei Chemie mit dabei, spielt mittlerweile halt bei Lipsia Eutritsch 2. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass du aus der Regionalliga kommst und zur zweiten Mannschaft von Lipsia Eutritsch wechselst? Er hat dann Kollegen, der hat ihn so ein bisschen bequatscht und dann hat er da mittrainiert, die Truppe war cool und seitdem ist Manuel Weyer bei Lipsia Eutritsch 2 unterwegs. Endergebnis am Wochenende 0-0.
Wunderschönes 0-0. Man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist so die präsiale Antwort gewesen. Eigentlich zahlt Lips ja 2 wesentlich besser als Chemie. Das ist eigentlich der Kern.
Auch das ist möglich.
Ja, herrlich. Genau, auch, es gab noch eine schöne Meldung aus, wurde mir ein Video zugeschickt. Es waren ja letztes Wochenende nicht nur die Landespokale, sondern wenn Landespokal ist, ist ja auch mal Kreispokal. Und da gab es ein Video von der schönen Insel Usedom. Also auch ganz tiefster Osten, wie Reik mir geschrieben hat. Da geht mal sowas von die Sonne auf, hat er gesagt. Und da gab es ein Spiel vom FSV Karlshagen und die waren am Ende im Elfmeterschießen und hatten den Elfmeter, der wurde gehalten von dem Torwart, aber der wurde so gehalten, dass der Ball so nach oben geflogen ist und alle haben sich dann schon gefreut, Ball gehalten. Ball ist aber wieder runtergekommen.
Ja, der ist an die Latte, ne? Der hat den an die Latte gelenkt und dann
oder
ist
die,
der
komplett steil. Hat er an die Latte gelenkt?
Ja, ja.
Ja, okay, genau. Auf jeden Fall ist der Ball wieder runtergeplumpst. Das ganze Team schon am Jubeln, hat sich dann aber durch den Drall trotzdem noch ins Tor gedreht. Und
ultra bitter.
Ja,
also wirklich, schlimmer geht's nicht.
Wirklich viel, viel schlimmer geht's nicht. Innerhalb von 3 Zehntelsekunden bist du von himmelhoch jauchzend ins völlige Fußballtal der Tränen gestürzt. Und das war's dann für den FSV Karlshagen. Habe ich mich gefreut über das Video, was mir geschickt wurde, auch wenn es natürlich sehr, sehr bitter war.
Paddy, alter Keeper, ist das auch mal passiert? Elfmeter gehalten, der dann doch drin war? Oder hast du nie eingehalten?
Gab es bestimmt mal so eine komische Situation, also 100%. Also ich habe ja jetzt doch eine Weile im Tor gestanden, 16 Jahre lang. Da hat man irgendwann so gefühlt alles mal irgendwie trotzdem erlebt, halt nur auf einem niedrigeren Level logischerweise. Aber ich war, und ich weiß nicht, warum das so ist, und das ist also ganz komisch, ich war ein richtiger Elfmeter-Killer im Kleinfeldtor und im Großen war ich dann, glaube ich, so relativ Standard. Und ich frage mich, warum das so ist, weil theoretisch...
Das könnte daran liegen, dass das kleiner ist.
Nein, ja, pass auf, du wirst wieder Spaß am Montag morgen. Ich habe ja eher die wissenschaftlichen, physikalischen Fragen mitgebracht, weil ich mich so gefragt habe, also ich habe im Kleinfeldtor, habe ich immer gewartet, wirklich, bis ich gesehen habe, wo der Ball hinfliegt und bin dann dahin geflogen. Und die Distanz ist kürzer, der Schuss natürlich schwächer von so kleineren Jungs oder Mädels, das ist ja klar. Aber ich finde es seither total faszinierend, dass du auf dem Großfeldtor diese Zeit nicht hast, obwohl der Ball weiter weg liegt, weil einfach die Schussstärke so eminent höher ist. Also das habe ich mich wirklich schon gefragt, weil und ich würde mir jeder hoffentlich beipflichten, der auch jetzt als Torhüter, vielleicht Ohrtruf, hier Oratal Ohrtruf, wir wissen, Pascal Böhm hört sowieso zu, ist auch Torhüter. Also wirklich, ich brauche bitte Torwart-Folge, mal die Bestätigung. Große Rentner-Torwart-Folge. Aber die Bestätigung, dass es schwerer ist, also warum auch immer, Bälle auf dem Großfeldtor zu halten als auf dem Kleinfeldtor. Aber um es kurz abzukürzen, einen der letzten Elfmeter, an den ich mich erinnern kann, den habe ich gehalten gegen einen Kollegen, der inzwischen beim SWR Spiel ist, Stefan Sander, den habe ich damals gegen Lok Leipzig gehalten. Und ich weiß, dass das Ding von Stefan war. Das war dann U19, dann habe ich selbst bei Lok noch gespielt, 2 Jahre.
War nicht verwandt und nicht verschwägert mit Pet Sander.
Nee, das wäre jetzt natürlich wunderschön gewesen, aber, ich glaube es nicht, also dass da die Sander-Connection da ist.
Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht ist sie das, Küppi, weil...
Jetzt musst du warte. Das wäre jetzt natürlich die perfekte Überleitung gewesen zum ersten FC Magdeburg. Aber wir müssen ganz kurz noch zum ersten Mal in unserer Podcast-Historie bei Im Osten geht die Sonne auf folgende Kategorie präsentieren.
Kurios Deutschland.
Ja, schräge Nummer, nämlich bei Alten Weddingen gegen den SSV Samswegen in Sachsen-Anhalt. Gregor, du hast das Ganze ausgekramt.
Er wurde mir auch zugeschickt. Da hatte der Schiri, glaube ich, einfach keinen Bock mehr auf länger zu arbeiten, weil es gab ein Tor, ich weiß jetzt gar nicht, wer ist. Bei diesem Video kann ich gar nicht sagen, reiche ich irgendwo nach. Auf jeden Fall, eine Mannschaft schießt also ein Tor, ist komplett am Jubeln, rennt quasi zur Eckfahne. In der Zeit sagt der Schiri aber, ey, ich habe überhaupt keine Lust, so lange zu warten und so viel Zeit von meinem Tag hierher zu geben. Ich pfeife das Ding einfach schon mal wieder an. Und das ist also wirklich eine sehr kuriose Szene, weil die gegnerische Mannschaft, wie das eben oft so ist, hat den Ball schon wieder geholt, legt den auf den Anstoßpunkt. Und sonst müssen sie dann immer noch warten. Ne? Man guckt dann immer in so Gesichter, so, oh, wann sind die jetzt endlich mal fertig? Kommen da aus der Kurve raus. Bei diesem Spiel eben nicht. So, der Schiri hat einfach wieder angegriffen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr kuriose Szene. Ist danach nichts passiert. Keeper, ne?
Ja.
Also ist danach nichts passiert und es soll hier auch irgendwie nicht, soll keine Kritik jetzt an Schiri sein. Wir sind sehr froh darüber, wenn auch in den unteren Ligen die Leute da hinkommen und ihre freien Tage opfern dafür und die Partien pfeifen, war einfach nur eine sehr kuriose Szene in dem Moment.
Ja, außerdem haben wir keinen Bock auf zu lange Nachspielzeit, alles richtig gemacht.
So.
So. Na denn, dann können wir jetzt über den Kollegen Sander sprechen, den wir vorhin schon angerissen haben. Der hat nämlich mit dem ersten FC Magdeburg den Sturzflug gestoppt. Magdeburg punktet zum ersten Mal seit August nach 6 Niederlagen in Serie, bleibt zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison ohne Gegentor. Und da muss man doch wirklich festhalten, dass es doch immer wieder bemerkenswert ist, was so ein Trainerwechsel mit einer Mannschaft anrichten kann. Also ich glaube jetzt mal oder ich stelle mal die These auf, dass da nicht so viele Inhalte transportiert werden konnten in diesen wenigen Tagen und trotzdem bleibt diese Mannschaft plötzlich ohne Gegentor, steht defensiv stabil, nachdem sie sich von Braunschweig im Testspiel hat schlachten lassen, nachdem sie davor gegen Elversberg 4 Gegentore bekommen hat und jetzt fahren sie nach Darmstadt, die auch ganz vorne mit dabei sind und halten die Null. Es ist schon einfach verrückt.
Ja, es ist total crazy. Also ich war letzte Woche Mittwoch ja in Magdeburg und also die haben Videoanalyse gemacht, ganz normal. Die haben sich normal darauf vorbereitet, sozusagen am Whiteboard, an der blanken Theorietafel. Fußballerisch, wie du sagst, du kannst im Training nicht viel wuppen wahrscheinlich als Patrick Sander. Was halt von Anfang an irgendwie so auch dort vor Ort so für einen Vibe in der Luft lag, war so dieses, Ja, Patrick Sander, geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Einfach so dieses, so der scheißt sich nichts mäßig. Und ich glaube, das war, wir haben ja auch schon in unterschiedlichste Richtungen spekuliert und überlegt, ne, und Markus Fiedler, dann hast du einen Trainer, der Druck hat, der vielleicht auch jung ist und noch was beweisen will auch und muss auch und natürlich aber auch intrinsisch eben möchte. Und dann verkrampfst du vielleicht so ein bisschen. Und bei Patrick Sander, das ist mir da entgegengeschwappt, den ganzen Vormittag, wo ich da war, dieses wirklich nonstop, ja, geiler Typ, super Vibe und
ist echt witzig,
eine andere Ansprechhaltung einfach.
Ist sehr witzig, dass du das sagst, weil ich hab das auch so wahrgenommen und ich habe auch eine Nachricht bekommen von einem Magdeburg-Fan, der das auch meinte. So, er meinte, so jetzt nach 5 Jahren, sag ich mal so, regionaler Abstinenz im Traineramt, kommt jetzt jemand, der so wirkt, als hätte er diese Region verstanden. Und der hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich mir nochmal diese Pressekonferenz von Patrick Sander vorm Darmstadt-Spiel anschauen soll und auf die Formulierung mal so ein bisschen achten soll, weil die so, naja, nicht flapsig sind, aber eben sowas wie, wir sind hier nicht in einer Wohlfühloase oder wir machen hier kein Kasperle-Theater oder Darmstadt, also wir haben ja auch nicht auf dem Mond gelebt, so, wir kennen ja auch Darmstadt und wie gut die diese Saison schon performen und so und der Tabellenplatz ist nicht vom Himmel gefallen und so, also das sind alles so ein bisschen so, ja, so ehrliche, so menschliche Formulierungen irgendwie und ich kann total nachvollziehen, dass man sehr happy ist und von diesem Typ so überzeugt ist in dieser Region.
Ja, und vor allem, ja, und auch in der Mannschaft, sag ich mal, da muss es ja auch Klick machen, ne, dass du jetzt nicht den nächsten inhaltlich Gottes Willen über alle Zweifel haben. Egal, wer jetzt mal irgendwo als Zweitligatrainer entlassen wird oder sowas, du hast es bis dahin geschafft, das ist unzweifelhaft. Aber du musst es eben auch transportieren können immer wieder. Und dann ist es jetzt vielleicht, ne, du hast jetzt 5 Jahre, wie du halt gesagt hast, so schön jemanden von Anführungszeichen außerhalb als Trainer gehabt, der die Region vielleicht nachvollziehen kann, aber eben nicht, und das ist kein Vorwurf, aber niemals komplett nachfühlen hätte können, weil er eben ein Externer ist in dem Sinne. Und das ist so krass, wie wichtig einfach so ein Vibe ist innerhalb einer Mannschaft. Und wenn du halt das merkst, okay, der ist wirklich so gefühlt, denkt er sich auch, du, ich mach das jetzt hier und wenn das gut läuft, ich mach das noch eine Woche weiter, aber sobald hier die Sheriffs oben sagen, ich gehe wieder runter zur zweiten oder dann mache ich halt das. Also, der halt einfach auch so viel erlebt hat schon. Und
aber ganz kurz, das werden sie nicht sagen, oder? Was glaubt ihr?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube erstmal, du hast ja einen Punkt gewonnen, ganz klar. So, ne? Und ja. Du hättest vielleicht sogar auch mit ein bisschen mehr Spielglück und Abschlussstärke und Co. hättest du auch 3 mitgenommen. Ich glaube schon, er macht das nächste Spiel noch. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es ja eine Frage auch ist, die Patrick Sander beantworten muss, ne? Und wir wissen nicht, ob er nochmal Bock hat, sozusagen, auf dieses Rampenlicht und auf diesen Status und Co.
Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Er hat gesagt, man sieht es mir nicht an, aber ich habe großen Spaß daran. Ich glaube schon, dass er da Bock drauf hätte.
Auch das ist schon wieder so eine Formulierung. Das ist schon wieder so eine Formulierung, die passt so nach Sachsen-Anhalt, ey. Wirklich, das ist so krass.
Das ist stark, ey. Das ist stabil. Übrigens, Männer, eine kurzer Schwank, die muss ich euch erzählen, weil ich musste sofort an euch denken, als ich letzte Woche in Magdeburg war. Wir haben doch mal die eine Folge gemacht, Thema DFB-Pokal und Magdeburg-Mannschaftsbus und Co., ne?
Wo Barisch Artig im Baumarkt eine Klimaanlage gekauft
richtig,
hat.
Richtig. Die Klimaanlage, die hat natürlich einen andächtigen Platz gefunden. Die wurde nicht irgendwo weggerümpelt, sondern die steht tatsächlich in der Kabine der Mannschaft und wurde mir auch zum Kauf angeboten. Also die Höchstbietende kann man beim FCM melden.
Ich dachte, die
aber steht, die gibt's noch.
Ich dachte, die steht im Museum neben dem Bildschirm, auf dem die Transfermail geleakt wurde.
Also das wäre richtig schön. Ja, so Magdeburger Geschichten aus dem Kleingarten, ey. Ja, so eine Museumsecke. Nee, aber ich musste sofort lachen, als mir das gesagt worden ist. Übrigens, ihr habt der Podcast mal drüber und gesagt, ja, die gibt's noch und die steht in der Kabine der Mannschaft. Ja, schön. Cool. Ja. Also die ist quasi käuflich zugänglich, vielleicht eventuell an den Höchstbietenden für einen guten Zweck oder so, keine Ahnung.
Ja, ich würde eventuell warten, bis wieder Sommer ist, weil sonst geht es nicht
zum Mondkurs raus. Ja, gute Idee.
Ja, schön. Die alte, gute Klimaanlage ist noch da. Also Patrick Sander bringt den FCM auf Kurs. Das nächste Spiel übrigens, da bin ich auch ziemlich sicher, dass er mindestens das noch macht. Ich glaube sogar, dass es darüber hinausgehen wird, bei all dem, was er da so auch an mentalem Umschwung bewirkt hat. Also diese Mannschaft lag ja völlig am Boden, da stimmte nichts mehr, totale Verunsicherung. Und jetzt kommt er dahin und plötzlich funktioniert es. Das ist schon ziemlich stark. Und jetzt kommt mit Preußen Münster eine Mannschaft, mit der man noch eine ganz fette Rechnung offen hat. Ende der letzten Saison gab es zu Hause ein 0-5, das Ende aller Aufstiegsträume in Magdeburg. Also da werden sie sicherlich mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Platz gehen.
Ja, also, und du lebst ja eigentlich, also es ist das Kuriose, dass du theoretisch ja auch von dieser extremen Unterstützung der Fans lebst und in der letzten Saison schon so wirklich ja leidgeplagt da durchgeprügelt worden bist als FCM-Anhänger durch die erste, ne, Saisonhälfte, wo du quasi zu Hause nichts geholt hast und plus eben dieses Spiel gegen Preußen Münster, was da noch drüber schwebt. Und Preußen Münster auch ein Gegner, den du einfach irgendwie, ehrlich gesagt, schlagen musst, zumindest so bei allem Respekt so im Kopf, wenn du dir überlegst, hey, das ist eigentlich ein Verein, mit dem wir gerade konkurrieren und das ist eigentlich so ein designierter Absteiger, aber wir haben es ja am Wochenende erlebt, die schlägst du eben auch nicht mal so einfach nebenbei, ne?
Ja.
Warte los, Schwarz-Gelb. Also.
Perfekte Überleitung. Die SGD hat es eben soeben nicht geschafft, 3 Punkte mitzunehmen von der Hammerstraße. 2-2 der Endstand durch ein ganz spätes Eigentor und vielleicht am meisten diskutiert letztlich nach diesem Spiel der Platzverweis für Stefan Kutschke. In der Nachspielzeit, mich würde eure Meinung dazu interessieren, also ich finde, zunächst muss ich vorwegstellen, einer wie Kutschke, der immer hakelt und hier nochmal einen drüber hält und da nochmal einen Stollen drauf hält, der braucht sich am Ende nicht wundern, wenn er auch mal solche Dinger dann überhart gegen sich bekommt in Form einer roten Karte. Ich finde es in dem Fall tatsächlich eine zu harte Entscheidung. Für mich wäre Gelb die richtige gewesen. Was sagt ihr?
Ich habe sie im Live gesehen auf dem Bildschirm. Also ich habe am Samstag die Sportsendung im Sachsenradio moderiert beim MDR und habe entsprechend immer ins Stadion geschalten zur lieben Kollegin Sarah Schwedmann und habe da entsprechend immer geguckt, also viel von dem Spiel gesehen. Ich fand, also du hast es ja schon gesagt, Küppi, ich bin in dem Punkt bei dir. Ich habe es nicht ganz nachvollziehen können tatsächlich, auch die... Ja, man sagt ja immer so ein bisschen, die Position sollte eigentlich egal sein, ne, wo so ein Foul stattfindet und es geht darum, Spieler zu schützen und Co. Ich tue mich schwer, ob das für mich auch eine rote Karte ist. Vielleicht, nee, also ich kann es mir auch nicht herbeiinterpretieren, ehrlich gesagt. Also ich finde es, ja, wenn du als Schiedsrichter das Gefühl hast, ich muss den Spieler schützen und die Position am Fuß unten, am Knöchel unten, okay, es ist gefährlich und es kommt von schräg hinten und Co., aber für mich schützt das Kutschke eher in dem Sinn zu sagen, na gut, du kennst den Spielstil, die Art und Weise und Co. und du weißt eigentlich, also da, ich unterstelle ihm da keine Böswilligkeit und Absicht. Also für mich war es auch eine sehr, sehr harte rote Karte, vielleicht sagen wir es mal so.
Ja, Stefan Kutschke in jedem Fall erstmal gesperrt, wird sicherlich auch ein paar Spiele bekommen, auch wenn es nicht so hart war, aber als Wiederholungstäter wird man ja immer noch mal ein bisschen härter rangenommen. Und was vielleicht noch viel schwerer wirkt, sind die Berichte aus der Vorwoche. Ich komme ja aus der Gegend von Münster und bin im Vorfeld angeschrieben worden, weil die natürlich wussten, jetzt kommt Dynamo nach Münster zu den Preußen. Und ein alter Bekannter hat mich angeschrieben und gesagt, was ist denn da bei Dynamo schon wieder los? Was ist denn mit dem Kutschke los? Es gab dann auch im Stadion Nazis Rausrufe, als Kutschke die Rote gesehen hat, runtergehen musste von den Rängen, Nazis Rausrufe, eben weil es im Vorfeld diese Berichte gab. Stefan Kutschke wurde auf einem Foto festgehalten, zusammen mit 2 anderen Dynamo-Spielern, Ömichen und Menzel, bei einem Kampfsport-Event mit Beteiligung von Neonazis. Wir erinnern uns, im Februar gab es schon mal diese Geschichte, dass Stefan Kutschke Mitinhaber eines Fitnessstudios war, / ist, auch da Beteiligung von Neonazis. Er hat sich damals deutlich distanziert. Jetzt taucht er mit den gleichen oder vergleichbaren Personen wieder auf einem Foto auf. Das Ganze wirft natürlich ein ganz schlechtes Licht auf ihn und setzt, glaube ich, auch die SG Dynamo Dresden gewaltig unter Druck, weil natürlich alle feststellen, diese Distanzierungen damals von Stefan Kutschke und auch vom Verein in dieser Sache, die kann man nicht mehr so richtig ernst nehmen. Oder wie seht ihr das?
Ja, ist brutal, ne? Also erstmal ist, glaube ich, klar, also ich will niemanden vorschreiben, können wir auch nicht, ne, was wer wie wo in seiner Freizeit macht. Das ist Ganze, also das Foto ist datiert, wohl datiert auf eine Kampfsportveranstaltung in Greiz Ende September. Das war nach dem Darmstadt-Spiel sozusagen, wo Dresden in Darmstadt gespielt hat und dann irgendwie an den Folgetag oder Folgetagen. Und es ist mir zutiefst menschlich erstmal zuwider. Dieses natürlich das Gedankengut, was da belegbar viele Menschen oder einige Menschen sozusagen tragen bei diesem Event, weil es eben auch Fotos gibt und auf den Fotos Menschen erkennbar sind mit Tätowierungen, die ohne jeden Zweifel in eine ganz klare Ecke zu stellen sind. Das geht teilweise bis hin in die Richtung der schwarzen Sonne. Und ich kann es einfach nicht, also ich verstehe es einfach auf so vielen Ebenen nicht, Männer, ne? Also mich stößt es richtig ab, das ist das eine. Und du hast es gesagt, Dynamo Dresden, boah, ja, was machst du jetzt damit? Weil die Frage ist halt so, okay, wie glaubhaft ist denn das noch? Auch als Stefan Kutschke sozusagen, oder also sich dahin zu setzen und nochmal zu beteuern, wie es ja auch der Verein in einem Statement nach außen gegeben hat, an die Sächsische Zeitung und an die Dresdner Neuesten Nachrichten, glaube ich. Und ich glaube, das war auch eine Sammelanfrage zusammen mit der LVZ. Also das haben einige sächsische Pressestellen sozusagen erfragt. Und die Pressestelle von Dynamo Dresden hat zum Beispiel geschrieben, einerseits, ne, das ist halt klar, dass Privatleben der Spieler ist, trotzdem, Zitat, trotzdem hätte den Spielern die vereinsschädigende Auswirkung eines solchen Besuches bewusst sein müssen, weshalb der Verein etwaige Sanktionen prüft, weil eben die Spieler auch betont haben, dass sie natürlich aus ihrer Perspektive sich ganz klar distanzieren von dem Gedankengut und von den Menschen, die dieses Gedankengut eigentlich auch in sich tragen oder verbreiten, und es ein rein sportlicher Besuch war dieser Veranstaltung und dass eben der sportliche Wettkampf bei diesen Bare-Knuckle-Fights, die es da waren, in Greiz sozusagen im Vordergrund stand. Was man davon eben glauben kann, Küppi, ist halt für mich, das ist einfach beschissen, Punkt. Also bringen wir es mal auf den Punkt, ist einfach scheiße.
Es waren noch zwei weitere Spieler dabei, ne? Toni Menze, Jonas Ömichen, und für mich ist einfach, also ich glaube das nicht. Also wenn du von mir aus geh da, also weiß ich nicht, genau, du hast gesagt, Paddy, jeder soll privat machen, was er will, aber dann, wenn du dann ein Foto da machst mit irgendwelchen Leuten, dann ist das eben einfach nicht nur dein Interesse an einer sportlichen Veranstaltung, sondern hast du irgendwas. Vor allem, also wenn du es wiederholt machst, dann hast du da irgendwelche anderen Interessen. Und ich finde, das ist wirklich von Kutschke, der einfach ja so eine Führungsposition ist und so ein Charakter ist in Dresden, vor allem durch seine spielerische Leistung eben, durch seine Führungsposition. Das ist halt so ein Schienbeintritt gegen alle Menschen in diesem Verein, die sich einsetzen für demokratische Werte, und das macht Dynamo, da gibt's viele Leute, weil es eben, und das wissen wir auch, es gibt da sehr krasse rechte Strukturen, auch teilweise in der Kurve, es gibt da teilweise komische Meinungen, da auch im Stadion, das habt ihr davon auch selber schon mal mitbekommen, und da ist einfach der Verein irgendwie in der, so ein bisschen in der Bringschuld und macht da auch tatsächlich was, und dann wirst du eben von deinem eigenen Spieler da irgendwie so gegen das Schienbein getreten. Das finde ich einfach so ein verantwortungsloses Verhalten und einfach wirklich, ja, geht gar nicht.
Ich kann es auch tatsächlich nur schwer nachvollziehen und wundere mich, wie einer, der eigentlich intelligent ist wie Stefan Kutschke, der das Leben verstanden hat, der diese Branche verstanden hat, der Dynamos Image kennt und die Bemühungen des Vereins, dagegen vorzugehen. Vor kurzem noch das Love Dynamo Hate Racism Trikot rausgebracht, mal wieder wie alljährlich. Und all das zu wissen und ja eigentlich auch verstanden zu haben und sich trotzdem dahin zu bewegen, ist das eine, das kann er von mir aus machen, aber dann Fotos machen und sich markieren lassen und so weiter, ich kapiere es nicht.
Zumal gehe ich komplett mit, und was für mich noch dazu kommt, also es ist ja bei weitem auch nicht, also du bringst ja generell auch wieder eine Unruhe da rein in diesen Verein, in dem es auch in den letzten Wochen da immer wieder was los war, ne? Auch abgesehen von dem vom Sportlichen am Wochenende. Und was da jetzt wieder kommt, ne, dieser ganze Wind drumherum, so, das kriegt der Rest der Mannschaft mit. Da muss man sich eine Meinung zu bilden. Das ist vielleicht auch Thema in der Kabine. Und das wird auf jeden Fall nicht förderlich sein für die sportliche Performance der Mannschaft. Also auch das, diese Ebene kommt ja auch noch dazu. Von daher ist einfach wirklich, ja.
Schön. Ja, also in jedem Fall Unruhe in dieser Hinsicht. Dynamo hat jetzt den SC Paderborn vor der Brust, immerhin Tabellendritter. Und eine Woche später geht es dann auswärts zur Hertha. Und damit können wir den Dynamo-Block dann auch abhaken. In jedem Fall fordern die SGD-Fans von Hertha BSC mehr Karten. 11.000 sind bislang freigegeben von der Hertha. Mehr wollen sie nicht rausrücken, offensichtlich, um Bilder wie vor einigen Jahren zu verhindern. Wir erinnern uns, Yellow Madness, das Olympiastadion, fest in schwarz-gelber Hand. Genau das will Dynamo natürlich wieder erleben. Und ich glaube auch, dass es so oder so nicht zu verhindern sein wird, weil wenn es halt nicht mehr Gästeblocktickets gibt, dann kaufen sie halt die anderen Blöcke leer. Ich bin gespannt in jedem Fall, was da am 1. November sich abspielen wird im Berliner Olympiastadion.
Ich glaube, den Kampf hat die Hertha bei aller Liebe schon lange verloren. Ich glaube, das ist schon, also wie die Bude aussieht in zwei Wochen, ist, glaube ich, ab dem Punkt, wo das erste kleine schwarz-weiße Banner hochgehalten worden ist, mit dem Aufruf sozusagen der aktiven Dresdner Fanszene, alles, was fahren, laufen, kriechen, klettern kann nach Berlin, ab dem Zeitpunkt war es eigentlich schon over. Also wirklich, ich glaube, das wird hoffentlich für unsere Rubrik Ostkunst ein schöner Tag werden.
Keine Karte, kein Problem, ne? Das ist das Motto.
Ja. Ja. So ungefähr. Ja, im Moment ist das Motto: Hertha, du alte Frau aus dem horizontalen Gewerbe, rück mehr Karten raus, sonst fallen wir mit der Tür ins Haus.
Deswegen ging das Banner auch einmal um das komplette Stadion ringsrum.
Genau. So ein bisschen genau. So, also, so viel zu Dynamo. Gucken wir in die dritte Liga. Da erleben wir im Moment unterschiedliche Gefühlswelten. Aue haben wir vorhin schon abgehandelt. Die stehen auf dem Abstiegsplatz. Der FC Hansa hingegen hat einen echten Befreiungsschlag gelandet gegen Wiesbaden, die vorher eigentlich gut in Form waren. 3:0 Heimsieg, so wichtig, nachdem wir ja auch lange über Daniel Brinkmann und so weiter gesprochen haben. Und ein Moment, der diese emotionale Explosion auf den Punkt bringt, ist das 2:0 von Jan Maeda. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie der diesen Ball da reinnagelt mit einer Urgewalt. Wahnsinn. Gar nicht mal aus großer Distanz, aber mit allem, was der hat. Und er hat dann gezeigt, dass er eine ganze Menge hat. Also Paddy, ich weiß nicht, wie regelmäßig du dich in Fitnessstudios bewegst, aber da musst du noch ein paar Monate hingehen, um so auszusehen wie der. Was für ein Brecher. Ja,
wir sehen uns immer. Wir treffen uns immer. Ja. Wir sind immer zusammen. Aber ich trainiere nur Waden, deswegen habe ich so ein bisschen
sehr gut. Ja.
Nein, mega cool. Also vor allem, ich liebe das, weil du kannst das war so ein Moment, den du in 10, 15 Jahren, oder dauert vielleicht gar nicht so lange, vielleicht schafft es auch schon in den Saisonrückblick rein, das ist so unbeschreiblich, wenn du so Tore erlebst, wo du merkst, das ist nochmal ein besonderes Tor. Das ist nochmal, das löst was aus und das ganze Stadion spürt das. Das ist mal so ganz große Keule geschwungen, ne? Was seit 10, 15 Jahren durchs Internet schwappt mit epischer Musik im Hintergrund, ist dieses Tor von Deeney von Watford gegen Leicester City, wo sie dieses Spiel noch drehen, verschossener Elfmeter und dann auf der Gegenseite knallt das und das Ganze hebt einfach ab, oder diese Bude von Lee, das sind so Tore, so die jeder kennt, weil die Sachen auslösen nochmal über dem normalen Maße hinaus, und genau so ein Ding war das. Und wenn du jetzt als Hansa Rostock losläufst und anfängst zu marschieren, who knows, dann gebe ich Brief und Siegel drauf, dann zeigen alle am Ende der Saison auf dieses Spiel gegen Wiesbaden und sagen, das war's. Das war diese Zündung in diesem Stadion. Und das ist, ich liebe solche Sachen. Das ist einfach Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Ich finde das dann irgendwie immer so witzig, ne? Der letzte Spieltag, Daniel Brinkmann ist im Prinzip kurz vor dem Aus durch dieses 2:2 in Duisburg. Das sichert ihm mehr oder weniger den Job. Und dann, zwei Wochen später, auf einmal hast du wieder eine ganz andere Stimmung irgendwie so in der Stadt, ne? Auch eine ganz andere Euphorie, Emotion eben durch diesen Auftritt. Ist schon irgendwie, ist schon bemerkenswert.
Ja, 100%. Also Daniel Brinkmann, der sich ja auch durchaus weit aus dem Fenster gelehnt hat, als er gesagt hat, ja, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, was soll der denn besser machen? Das musst du auch erstmal aussprechen in so einer Situation. Hat er getan, nachträglich ein bisschen zurückgerudert, aber trotzdem sehr mutige Aussage. Und wenn du dann so ein Spiel dahinlegst, 3-0 gewinnst und du hast richtig gemerkt, wieso das alles das, was schief gelaufen ist und was nicht funktioniert hat, trotz guter Leistung, die Tore nicht gemacht, Pech im Abschluss und so weiter, alles vergessen. Vogelsammer verschießt noch den Elfmeter und danach läuft alles rund für Hansa und plötzlich fallen die Tore. Ja, und dann kommt halt der Mader und reißt sich erst das Trikot vom Körper und dann wirklich im Überschwang der Gefühle auch noch hier diesen komischen Pulszähler, den die da immer noch um den Körper geschnallt haben. Den wollte er auch noch wegreißen. Also der wollte einfach nur noch nackt sein.
Dann hat er gelb-rot bekommen.
Ja. Übrigens, vom Athletiktrainer. Der wäre vom Athletiktrainer auf den Platz gerannt. Der
hat die rote Pulszähler ausziehen.
Ja, Daniel Brinkmann im Übrigen dann doch etwas genervt in dem Fall von Mader, weil der sich halt so, ich glaube, eine halbe Stunde oder so vor Abpfiff die gelbe Karte holt. Aber mein Gott, am Ende ist es dann einfach so, wenn du die Emotionen nicht mehr im Zaum halten kannst. Also Hansa mit einem ganz wichtigen Sieg, Energie auch wieder mit einem Sieg. Gestern in Ulm, tief in der Nachspielzeit fällt das 2-1. Und ja, wir haben es ja schon mal besprochen, es ist einfach beeindruckend, wie Energie entgegen der Einschätzung von Pele Wollitz in der letzten Saison es schafft, wieder da vorne mit dabei zu sein. Letzte Saison hat er gesagt, once in a lifetime, dieses Jahr oder nie. Und jetzt sind sie wieder Zweiter, haben 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Es ist wirklich krass, was sie abliefern.
Es ist schon echt Wahnsinn, wie die sich jetzt so still und heimlich da hochmausert haben. Ne? Pele Wollitz ja auch immer der Größte im Sachen Kleinreden, was in diesem Fall, glaube ich, auch ganz gut war. Dann haben sie sich irgendwie jetzt so langsam da hochgeschlichen. Ich fand es ganz spannend. Er hat im Interview danach gesagt, also sie haben ja in der Nachspielzeit dann 2-1 gewonnen übrigens durch Engelhardt, der, glaube ich, auch im 5. Spiel nacheinander jetzt getroffen hat. Das ist halt auch Konstanz. Und er hat gesagt, dass sie in der Videoanalyse vorher halt das rausgefunden haben, dass Ulm die Mannschaft ist, die am meisten Gegentore in der Nachspielzeit bekommt. Und dann darauf zu setzen, also das fand ich schon, ist nicht schlecht.
Du meinst, der ganze Gameplan war ausgelegt auf 90 plus 1 plus
nee,
X.
Nee, aber er hat halt gesagt,
Pele Wollitz mit Zigarre, ich liebe es. Ja.
Ich habe einen Plan. Aber sie hatten es halt schon irgendwie in der Besprechung vorher, wurde es auf jeden Fall angesprochen und das hat eine Mannschaft dann offensichtlich im Hinterkopf. Eine schöne Geschichte fand ich noch, dass offensichtlich der Bruder vom besten Scorer der Liga, von unserem Neupapa Toljay Cigerci, der hat wohl die letzten Wochen im Training bei Cottbus mittrainiert, um sich irgendwie fit zu halten. Pele Wollitz hat gesagt, dass sie keine Kohle haben, um den auch zu verpflichten, aber er hat da wohl mittrainiert und meinte, es wäre wohl ganz schön gewesen, wie die zusammen trainiert hätten. Und das Geilste fand ich, der Bruder von Toljay Cigerci heißt Tolgar
Cigerci.
Ja. Wo ich dachte, ist das also wenig Kreativität in der Namensfindung gewesen? So, hier ist Steffen vielleicht, und das ist sein Bruder Stefan.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht damit irgendwie Mama und Papa, die einfach so, vielleicht haben die noch mehr Geschwister, dass die einfach so alle 11 Kinder einfach so Tollsten rufen können, so als Sammelbegriff sozusagen für alle und dann kommen quasi dann die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kids angerannt. Ich muss nochmal sagen,
fand ich nur eine witzige Beobachtung.
Ja, nee, ist auch absolut. Seid ihr zugestanden, Gregor, sowas witzig zu finden. Also ich. Nee, was ich aber so krass finde, und ich will jetzt nicht, ne, das wird jetzt in der Lausitz oder in Brandenburg keiner hören wollen. Aber das sind genau die Saisons, wo du im Endeffekt am Ende dann doch vielleicht hochgehst, weil, oder den großen Wurf irgendwie packst oder ganz oben stehst. Das war eine Bayer Leverkusen zum Beispiel vor 2 Saisons. Das ist jetzt ein größerer Vergleich, aber von der Idee das Ähnliche. So viele Spiele noch irgendwie ausgeglichen oder sogar gewonnen in der Nachspielzeit. Wir erinnern uns alle an Never Losen. Und das war auch teilweise statistisch so unerwartbar und nach allen möglichen, also auch so overperformed teilweise nach Punkten und Co. Natürlich, aber das brauchst du eben in so einer Saison. Und du musst eben mehr machen und das Glück mehr erzwingen, als irgendwie statistisch irgendwo wahrscheinlich ist und vielleicht dir auch zugestanden werden würde vom Fußballgott. Aber wenn das alles so zusammenfällt und es fällt seit Wochen zusammen, wir reden über viele Tore in der Nachspielzeit, wir reden über viele enge Geschichten, dann reden wir über Individualleistungen, die mal herausragend sind. Das ist ein Cocktail, wo ich sage, wenn die den so weiter mischen, dann trinkst du den zur Aufstiegsparty. Irgendwann.
Oh, schönes Bild.
Sehr schönes Bild. Ich will es auch nicht ausschließen, zumal die Konkurrenz ja auch nicht so performt, wie man das erwarten durfte. Völlige Kuriosität übrigens, ganz kurz am Rande. in der dritten Liga am Samstag. Der erste FC Saarbrücken ist durch eine 2:4 Heimniederlage gegen den Sportclub Verl auf Rang 3 geklettert.
Ja, krass.
Das ist völlig gaga, Alter.
Das war auch Gameplan. Das war auch nur Gameplan vom Coach. Das war
ja. Osnabrück hat sich völlig abschießen lassen von Hoffenheim 2, deswegen Saarbrücken mit Heimniederlage einen hoch. Und ganz, Cottbus lacht sich kaputt.
Ganz kurz nur, um unsere Themen hier miteinander zu verweben und das Cottbus-Thema abzuschließen. Patrick Sander, seines Zeichens, ja auch mal Trainer und auch Spieler gewesen bei Energie Cottbus. Und als ich das, als ich davon ein Bild gefunden habe, habe ich mich sehr gefreut, weil damals hatte einfach Foko Hila Oliba, ich zeige es dir kurz, reiche es später in der Story nach, einfach Weltklasse.
Also, es ist eine Sensation.
Und so laufen viele Leute, ich bin ja gerade in Berlin, so laufen viele Leute auch hier gerade rum wieder. Also Patrick Sander hat auf jeden Fall Trends gesetzt damals schon.
100%. Viele, viele Jahre im Voraus. So viel zur dritten Liga. Dann lasst uns über das Leipziger Derby sprechen und in dem Fall nicht über Tapfer gegen Lipsia, sondern über Lok gegen Chemie. Auch da, Gregor, hast du ja im Grunde schon die perfekte Überleitung gebracht, als du vom frischen Vater gesprochen hast, Neuvater, wie auch immer. Die haben wir nämlich bei Chemie auch und zwar gleich doppelt. Tim Bunge und Yannick Mäder sind beide Papa geworden, blöderweise beide unmittelbar vor dem Derby. Am Samstag vor dem Derby und deswegen konnten beide nicht spielen. Ich habe unter der Woche Vorberichte gemacht, war bei Chemie am Mittwoch, habe da gedreht und da war es schon so, dass Tim Bunge vorm Training sein Handy an den Co-Trainer gegeben hat. Und der hat das die ganze Trainingseinheit in der Tasche gehabt, weil die Frau schon überm Termin war. Und sobald das Handy geklingelt hätte, sofort Tim Bunge ab in die Dusche, ab ins Krankenhaus und Kreissaal. Es kam nicht. Gleiche Geschichte bei Yannick Mäder. Und irgendwie haben sie es bei Chemie schon befürchtet, dass es genau so kommen würde. Die beiden Kinder lassen sich Zeit bis ganz kurz vorm Derby. Und deswegen Kapitän Mäder und Urchemiker Tim Bunge beide nicht mit dabei. Das ist natürlich extrem bitter, vor allem wenn es dann am Ende auch noch schief geht.
Ja, aber vielleicht als Einschub, ne? Scheißegal. Du bist Papa Küppi, ich würde jetzt mal behaupten, das ist scheißegal, ne? Also.
Ja, Vaterfreuden statt Derbyfight nehmen natürlich beide an, aber sie hätten sich auch nicht beklagt, wenn es am Montag gekommen wäre.
Ja, das ist schon, das ist auch okay, aber ich glaube auch der Gedanke in ein paar Jahren ist ja nicht mehr da wahrscheinlich. Also, ja. Aber Glückwunsch erstmal an der Stelle von uns drei natürlich, ne?
Absolut.
Absolut, ja, am Ende sportlich, glaube ich, fast eine Kopie vom letzten Derby, was ja ganze 8 Tage nur zurücklag, war wirklich ja wie eine Schablone. Also heute hat noch ein Tor gefehlt von Lok, aber Spielverlauf in der ersten Halbzeit irgendwie ähnlich. Chemie hält eigentlich gut mit, kann irgendwie auch in Führung gehen. Wenn sie in Führung gehen, sieht das sicherlich anders aus. In der zweiten Hälfte spielt Lok das einfach dann wieder mit der kompletten Souveränität runter. Gewinnt er 2-0 und setzt sich wieder an die Tabellenführung. Sicherlich spannend, was so drumherum auf den Rängen passiert ist. Wir haben es ganz vorne schon gesagt. Rock-Referenzen in Probstheida. Es wurde auf jeden Fall sich kreativ ausgelebt. Offensichtlich wurde in Leipzig letzte Woche oder im letzten Monat viel Metallica gehört. Denn da waren die Mottos der beiden Kurven. Lok hatte eine große Choreo im Metallica-Band-Schriftzug-Style, ganz sehr großes Lokomotive über dem Block hängen. Und dann
eine sehr subtile Botschaft hinten.
Sehr, sehr subtile Botschaft. Zwei Songs auch noch ausgewählt von Metallica, Seek and Destroy und dann Kill Them All, die dann unten am Block hingen, worauf sich das wohl bezog. Witzigerweise gab es auch eine direkte Reaktion aus dem Chemieblock. Die antworteten mit einem Banner namens Kill Yourself. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit, Chemiefans kamen ja alle etwas später, weil es da wohl ein paar Probleme gab auf dem Weg zum Stadion. Und haben dann aber zur zweiten Halbzeit eine Fahne oder ein Banner aufgehängt, ebenfalls mit Metallica-Referenz und dem Song Chemie, also Chemie im Metallica-Schriftzug. Und dem Song Nothing Else Matters. Und da muss man jetzt mal so in den Raum stellen. Eventuell gab es da offensichtlich vorher das schon das Wissen, dass bei Lok auch, dass es da auch eine, also dass die Metallica irgendwie als Referenz nehmen sollen. Und das ist ja oft Ja, finde ich dann immer ganz witzig. Das
also, wenn man, ja, geht wenn man ja nicht so, anders, oder? Muss ja so sein. Muss kann ja so kein sein, Zufall ja. sein, dass sie erstmal also, auf Kill 'em All mit Kill Yourself antworten und dann auch noch Metallica am Start haben. Also die müssen es ja gewusst haben.
Das ist aber auch für eine aktive Szene, glaube ich, so die Höchststrafe. Also wenn das so ist, ist das die absolute Höchststrafe eigentlich, ne? Wenn so die, quasi die Gastmannschaft oder die andere Mannschaft so ein bisschen vorher wusste, warum auch immer, oder wie auch immer, die das rausgefunden haben, was quasi so deine Choreopläne sind und dann sozusagen darauf so Bezug nehmen. Das ist für die eine Seite, glaube ich, also vereinsunabhängig, egal wo auf dieser Welt, ich glaube, ein riesen Win. Und für die andere Seite ist das schon so ein bisschen, es ist schon eine Schelle, oder? Also weiß nicht.
Ja, das würde ich jetzt auch mal so in den Raum stellen. Ich schätze mal, beide hätten zum Frustabbau dann Metallica auch hören können. Die einen vielleicht über ihre Choreo League, die anderen über die erneute Derby-Niederlage. Ich hoffe allerdings, dass die Lockkurve vielleicht dann beim nächsten Derby auch mal vielleicht sich auf Taylor Swift oder so mal bezieht. Wäre doch auch mal nett, oder? Wenn da so ein großes Shake It Off hängt
unten am Block. Klassischer Derby. Derby Sound.
Oh, würde doch, das ist geil.
Würde das doch irgendein auch gut nach seiner passen.
Vielleicht schon irgendein Vereins- oder aktives Sven-Mitglied zu von einem kleineren Verein, wo, sag ich mal, so Choreos schneller umgesetzt werden können. Also wir würden uns natürlich freuen über Zuschriften, Zusendungen, Nachrichten sowieso aller Art, das wisst ihr, aber ich würde jetzt schon gern mal so eine frei interpretierte Shake It Off Choreografie sehen bei irgendeinem Spiel in Hinterthüringen. Also ich bin gespannt, wie ihr die umsetzt. Ich fänd's geil. Also gern mal, das war jetzt so Gregors Choreo Input für die nächsten Wochen. Shake It Off, Taylor ja. Swift. Ich wäre dafür, ja.
Ich freue mich auch drauf. Allerdings ganz kurz noch, um das zu vervollständigen. Ich glaube auch, dass Chemie auch eine ordentliche Demütigung erfahren hat, dieses Seek and Destroy, das bezog sich ja, glaube ich, auf Chemie-Fan-Klamotten, die sie da dann hochgezogen haben vor der Kurve, also über, weiß ich nicht, 50 Meter, ganz viele Schals und Fahnen und Pullis und so weiter. Und ich weiß gar nicht, ob sie dann alles am Ende verbrannt haben, aber das waren schon Momente, die auch Chemie extrem wehgetan haben. Also die beiden Fanlager, die haben sich's wirklich ordentlich gegeben an diesem Tag.
Ja. Hätte man auch wenigstens noch in die Kleidersammlung tun können, muss man ja nicht alles gleich verbrennen, also wirklich.
100%. Ja, zeigst du mir bitte europaweit irgendeine Kurve, die gezogenes Fanmaterial präsentiert und dann das Banner, das bringen wir jetzt zur Spende, ihr Affen. Ja, so,
ja. Glaub, hätte mal richtig Style, das wär mal geil.
Wollte gerade sagen, das wäre mein
Choreo-Input.
Disruptive Kurven-Style wäre das.
Das war jetzt mein Choreo-Input, also an alle Fans, die was gezogen haben in den nächsten Wochen. Bitte nicht anzünden, sondern bitte mal Banner hochhalten.
Wird ja auch wieder Winter jetzt.
Wir bringen das jetzt zur Kleiderspende, ihr und dann euer vulgäres Wort der freien Wahl.
Der Hammer Oktober für Lok geht aber ja noch weiter. Die hat wirklich so ein brutales Programm gehabt und spielen jetzt, glaube ich, kommenden Freitag in Halle beim HFC. Das Ganze kann man auch verfolgen natürlich im MDR, im Audiostream. Und wird sicherlich auch wieder ein hartes Duell. Lok aber echt anscheinend wieder dampfen, wieder da Richtung Meisterschaft, erneute Meisterschaft, so wie das gerade aussieht.
Mal kurze Einschätzung zu diesem Spiel am Freitag. Wenn Lok das ziehen sollte, ist das Thema für den HFC schon durch, oder? Also sind jetzt 8 Punkte, wenn Lok gewinnt, sind es 11. Dann braucht sich der HFC nicht mehr allzu große Hoffnungen machen, da noch ranzukommen.
Ja, wenn wir die letzte Saison uns anschauen, da war es ja dann Richtung Ende der Saison dann nochmal ein bisschen knapp, weil Lok dann wieder gepatzt hatte und der HFC dann wieder konstant war. Ich war so ein bisschen überrascht, dass die jetzt schon wieder, ich glaube, die haben in Alt-Glienicke unentschieden gespielt, ne? Also, ja, also nach diesem Wahnsinns-Saisonstart haben die jetzt echt da viel liegen lassen. Ja. Bin gespannt.
Aber was mache ich denn dann mit meinem Leben? Das frage ich mich so ein bisschen. Meisterschaft in der Bundesliga ist entschieden, Regionalliga Nordost Platz 1 dann entschieden. Das ist doch scheiße, wenn das Jahr im Oktober vorbei ist, Männer.
Nur der HFC ist raus auf Carl Zeiss und Konsorten. Okay, kannst du ja noch hoffen.
Stimmt, hast recht. Entschuldige, jetzt kriege ich wieder Post. Gut, na, fantastisch.
Für ein bisschen Spannung wenigstens, nachdem tatsächlich in der Bundesliga die Oktobermeisterschaft vergeben wurde. Muss man sich mal ganz kurzer Exkurs vorstellen, ne? Ärgster Verfolger der Bayern ist RB Leipzig. Die haben 5 Punkte Rückstand und haben selbst in München 6 Stück bekommen. Also das Ding ist sowas von durch.
Gibt mir ein gutes Gefühl. Gibt mir ein super Gefühl.
Unfassbar.
Bleiben wir in der Regionalliga. Man muss so einen neuen Meistertitel, so ein der Vizemeistertitel ist der neue Meistertitel eigentlich. Das muss man viel mehr so medial, so mehr pushen. Weißt du? Dass ja, dass der ja. Meistertitel völlig egal ist. Mit so einer also, kleinen Meisterschale noch.
Wer sich da kein Abo holt.
Wer sich da kein Abo holt, ja, wir sind selber schuld.
Bleiben wir in der Regionalliga. Wahnsinn. Sportlich haben wir jetzt viel besprochen, aber wir müssen natürlich auch noch über die jüngsten Entwicklungen rund um die Regionalliga-Reform hören und hören jetzt erstmal Lothar Matthäus.
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Ja, Jungs, ihr habt das mitbekommen. Unter der Woche wurde verkündet vom DFB, dass die Arbeitsgruppe gebildet und besetzt ist. Erstmal war ja lange großes Fragezeichen, wer denn dieser neutrale Mediator und Moderator sein würde. Das ist jetzt Michael Vesper geworden, einer, der nicht aus dem Fußball kommt, der aber viele Jahre Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Olympischen Sportbund war, der auch Erfahrung in der Politik hat, also der wirklich verschiedene Sichtweisen damit einfließen kann, ohne unmittelbar betroffen zu sein im Fußball. Diese Wahl, die wurde auch bei der Aufstiegsinitiative rund um Tommy Haider und so erstmal recht positiv aufgefasst. Allerdings gab es auch direkt richtig Theater im Hintergrund, muss man sagen, insbesondere rund um die Besetzung im Westen. Wir waren gemeinsam vor einem guten Monat, vor anderthalb Monaten mittlerweile, in Oberhausen bei RWO gegen Chemnitz. Markus Uhlich ist derjenige, der als Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiß Oberhausen diese Initiative im Westen koordiniert, der viele andere große Vereine damit ins Boot geholt hat und der eigentlich prädestiniert war als Vereinsvertreter aus der Regionalliga West. Und jetzt kommt der Westdeutsche Fußballverband um die Ecke und nominiert ihn eben nicht, sondern Dirk Dreher, der auf der Staffeltagung vor kurzem zwar zum Vereinsvertreter gewählt wurde, der allerdings schon lange oder schon seit einiger Zeit gar keinen Regionalliga-Verein mehr führt und der relativ nah dran ist an dem Verband. Also da hat sich der Westdeutsche Fußballverband im Grunde einen Verbündeten aus Kreisen der Vereine in diese Arbeitsgruppe geholt. Das sorgt für extrem große Kritik von den Vereinen, weil die sagen, was ist das hier, das ist ein Vereinsvertreter, wie könnt ihr bitte jemanden bestimmen über unsere Köpfe hinweg? Weil nahezu durch die Bank alle sagen, Markus Uhlich muss der Mann sein, der da reingehört. Er selbst hat sich darüber auch beklagt, hat gesagt, das kann nicht sein, wie der Westdeutsche Fußballverband hier die Interessen seiner Vereine mit Füßen tritt und übergeht und einfach seinen eigenen Vertreter da in dieser Arbeitsgruppe bestimmt. Und ja, hat hohe Wellen geschlagen im Westen. Markus Uhlich und auch Tommy Haider stehen in Kontakt mit DFB-Verantwortlichen, unter anderem Manuel Hartmann, der für die dritte Liga verantwortlich ist, und auch mit Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, haben da einige Telefonate geführt. Also es ist schon Bewegung da drin und es ist auf jeden Fall in allerhöchsten DFB-Kreisen angekommen, dass man das mit größter Verwunderung und Irritation zur Kenntnis genommen hat, was der Westdeutsche Fußballverband da veranstaltet.
Ich verstehe das manchmal nicht. Das ist ja wirklich ein Thema, wo, sag ich mal, die richtigen Leute sehr genau drauf schauen. Und es wirkt halt immer, immer wieder wirkt es so wie, wir treffen hier mal so Entscheidungen und das machen wir einfach mal so. Und niemand kriegt ja so richtig das mit, so diese Tragweite und so. Und ich verstehe das nicht. Also das ist sowohl diese...
Das sind bewusste Sabotageakte.
Genau. Aber also das wirkt immer so, also das kommt ja doppelt zurück. Und das finde ich dann, also ich verstehe das überhaupt nicht, dass da nicht einfach mal mit offenen Karten und fair gespielt wird. Das geht mir irgendwie nicht, in den Kopf. Jetzt wird sich wahrscheinlich wieder da auch einiges verzögern in dieser ganzen Sache. Das ist ja eh schon so, dass das geht ja, sag ich mal, eine zügige Entwicklung, würde ich dieser ganzen, würde ich dem nicht zuschreiben. Jetzt wird das wieder alles ein bisschen dauern und check ich nicht.
Jamal Ciane hat es für mich vor ein paar Monaten perfekt formuliert und ich klammer mich an das Zitat oder an die Idee dieses seiner Aussage. Weil sonst würde ich jetzt wirklich platzen, wenn ich sowas höre. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich kriege die absolute Krise. Das sind zuhauf eben auch Menschen in Anzügen mit Krawatte, die in ihrem Schreibtischstuhl sitzen, 8 Stunden am Tag und sich im Kreis drehen und freuen, dass es dann Wind ums Nächsten pfeift. Und das geht mir Hunds auf den Sack. Punkt. Also alles Weitere würde jetzt abdriften, emotional, weil das ist, du hast das perfekte Wort gesagt, Köpi, Sabotageakt, und das ist das Hinterallerletzte. Und so offensichtlich, dann gibt dir halt wenigstens Mühe, weißt du, aber nicht so auf die Art, ey Junge. Ja. Sei mal kreativ, ja, wenn du schon so eine Scheiße machst.
Zumindest sagen muss, dass die Rückmeldungen ganz offensichtlich durchaus positiv zur Kenntnis genommen wurden. Also die Rückmeldungen vom DFB bei Markus Uhlig und Tommy Haeder und der Aufstiegsinitiative. Also die haben schon den Eindruck gewonnen, dass da beim DFB Leute sitzen, die auch ganz oben mit Bernd Neuendorf, die verstanden haben, worum es geht, und die auch bereit sind für Veränderung. Das sind die Erkenntnisse oder die Wahrnehmungen, die da so in der Aufstiegsinitiative angekommen sind. Von daher, bleibt abzuwarten, wie es sich da entwickelt, aber sie sind jetzt nicht erstmal gänzlich negativ gestimmt, sondern eher positiv aufgrund dieser Wahrnehmungen, die sie da aus dem DFB.
Das war natürlich jetzt auch vor allem auf die Kollegen im Westen bezogen, ne? Die Aussage. Klar.
Ja. Und ja, in der nächsten Woche soll die konstituierende Sitzung terminiert werden. Und auf dieser Sitzung, wo dann zum ersten Mal alle zusammenkommen, soll dann auch beschlossen werden, wie der Zeitplan ist und in welchem Turnus man sich trifft, inwieweit man vielleicht auch in diesem Kalenderjahr schon inhaltlich ins Arbeiten kommt. So viel zur Regionalliga-Reform, und dann haben wir zum Ende immer noch ein bisschen Fußballkultur, Gregor. Das geht immer auch an dich. Du warst in Köln, du hast es letzte Woche schon erzählt, Ausstellung im Objektiv der Staatsmacht im Olympiamuseum, und das Ganze ist, glaube ich, extrem lohnenswert.
Ja, leider ist die Ausstellung am Sonntag zu Ende gegangen, aber es war wirklich toll. Es ist auch eine Wanderausstellung, es ist, glaube ich, gerade noch nicht klar, wo die als nächstes ist. Aber es war total interessant. Also erstens mal dass das in Köln im Olympiamuseum war und man da eben, also die Ausstellung ging darum, wie eben zu Ostzeiten die Stasi ganz gezielt Fußballfans und auch Spieler vor allem überwacht hat und alles dokumentiert hat, was in irgendeiner Weise klassenfeindlich hätte sein können. Und es wurden wirklich sehr, sehr, sehr viele Bilder eben aus den ganzen Akten. Also in fast jedem Stadion war dann halt irgendwie jemand, der die Kurven da beobachtet hat und fotografiert hat. Und sobald da irgendeine westliche Botschaft oder eine feindliche Botschaft, vermeintlich feindliche Botschaft irgendwo aufgetaucht ist, wurde das direkt dokumentiert. Und es gab ja sehr viele Beziehungen von Fußballfans aus dem Osten, die natürlich auch die Westvereine verfolgt haben. Oder es gab auch Freundschaften. Hertha und Union zum Beispiel waren früher ganz eng verbandelt miteinander. Und da gab es wirklich sehr viele skurrile Bilder. Und es war ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Der Glücksbringer von Falco Götz, der ja damals geflohen ist, beim BFC Dynamo gespielt hat und dann geflohen ist auf einer Reise damals mal, der so ein kleiner Teddybär mit BFC-Trikot, der war da ausgestellt, und ein, zwei Trikots. Jens Fuge hat da auch maßgeblich mitgearbeitet aus Leipzig bei dieser Ausstellung. Es war echt cool. Gibt auch eine Seite online, wo man sich das mal ein bisschen durchlesen kann und da auch abchecken kann, wo die Ausstellung als nächstes ist. Echt große Empfehlung gewesen. Und ja, außerdem leider noch, wenn man über die Fußballkultur spricht, nächstes Thema, das ist echt nicht so schön, die Fußballwoche, abgekürzt FUWO, eine Institution im Berliner Fußball, wöchentliche Fußballzeitung, die sich eben mit dem Sport in ganz Berlin auseinandersetzt, von den hohen Ligen bis runter in den Amateursport. Die wird leider eingestellt nach 102 Jahren, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da hat man wirklich eine ganz, ganz lange Zeit, auch zwischenzeitlich gab es auch zwei Versionen für den Westen und für den Osten in Berlin, hat man über den Fußball berichtet und mit ganz viel Liebe und Hingabe und Liebe zum Detail das auch gemacht, und die Zeiten sind schlecht für Print und vor allem für, Medien, die nicht die ganz großen Themen bespielen, und deswegen mussten die leider auch durch die gesellschaftlichen Krisen so in den letzten Jahren, mussten die jetzt leider einstellen, und das ist echt schade, weil die coole Sachen gemacht haben, auch in letzter Zeit, coolen Content bei Instagram, so den Amateurfußball hier in Berlin irgendwie dokumentiert, wie viel Fußballspiele kann man an der Ringbahn sehen an einem Tag und so, das ist echt cool gewesen. Ja, wurde leider eingestellt, und das ist schade.
Ja, eine absolute Institution, die da sich verabschiedet. Letzten Montag gab es die letzte Ausgabe. Die heutige Ausgabe ist die letzte, die Sie in Ihren Händen halten oder auf einem Endgerät lesen können. schrieb der Herausgeber Horst Bläsig. Und damit endet tatsächlich nach 102 Jahren die Geschichte einer ganz besonderen Fußballzeitschrift. Jo, aber Jungs, jetzt war das wirklich eine lustige Folge. Lasst uns auch entsprechend nicht so traurig, sondern ein bisschen spaßig enden. Gregor, du hast noch ein paar Fußballsprüche des Jahres mitgebracht oder zumindest Nominierte dafür.
Ja, genau. Und da bin ich vor allem drauf gekommen oder habe das hier mit reingepackt in diese Rubrik, weil Nils Petersen, unser Junge aus dem Osten, den wir letztens schon mal auch, der jetzt wieder Kreisliga spielt, den wir letztens deswegen hier auch schon mal erwähnt hatten. Und der ist, es gibt zwei Finalisten quasi. Lothar Matthäus ist mit drin mit seinem Spruch. Boah, ich muss es gerade mal kurz raussuchen. Dann werden die Würfel neu gemischt. Ja, hat Lothar Matthäus über die Torhüterkonstellation der Nationalmannschaft gesagt. Und Nils Petersen hat gesagt, früher habe ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90. So blickt der Freiburger auf seine Rolle als Top-Joker zurück. Und da ist jetzt irgendwann
aber,
die
aber er spielt doch noch, oder nicht?
Das stimmt.
Was meint er denn?
Ja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich meint er, dass er in der Kreisliga auch gar nicht, dass er jetzt gar nicht mehr spielt in der Kreisliga.
Ich glaube, das war damals, also TV-Experte, glaube ich, war.
Ja, ja.
Genau, das war vor seiner Zeit in der Kreisliga.
Ja, ja. Da hat er gesagt.
Aber passt auch auf die Zeit in der Kreisliga. Macht's noch mal witziger, ehrlich gesagt. Wenn er jetzt in der Kreisliga 90
Minuten... Umso witziger.
Ja.
Es wäre umso witziger, ja. Ja. Stark, ey.
Ja, oder sonst ein Klassiker.
Ja, ein Klassiker. Und ansonsten haben wir noch ein Ostklassiker vor der Brust jetzt kommende Woche, ne? Männer, ich würde mir mehr wünschen, dass wir mal eine Runde tippen, um uns dann gegenseitig am nächsten Montag in Folge 14 drüber lustig zu machen, wie das Spiel ausgegangen ist zwischen Lok Leipzig und dem Halleschen FC. Gregor zuerst, dann Küppi, dann habe ich ein Gefühl, dann ich.
Die spielen in Halle, ne? Also,
Halle. Ja.
Dann sage ich mal, Lok gewinnt das 2-1.
Ich sag 1-0 für Lok Leipzig.
Ich hätte auch 1-0 Lok Leipzig gesagt. Kann ich jetzt nicht sagen. Dann sage ich, mit 2-1 habe ich auch schon gesagt.
Das ist immer das Problem, wenn man sich selbst
anschaut. Das ist immer das setzt. Problem, ja. Hab ich wieder clever eingefädelt, das ganze Ding. Ne? Dann sage ich 2-0 für Lok Leipzig. Ich glaube tatsächlich, dass Lok das zieht.
HFC, ja, glaube ich auch. Sie sind so stabil unterwegs und der HFC tut sich so schwer im Moment. Also,
straft uns gerne Lügen, ne? Das ist um Gottes Willen. Straft uns gerne Lügen, aber unsere Tipps sind eingeloggt.
Ja. Vielleicht ja jetzt ab jetzt als dauerhafte Kategorie in diesem Podcast. Kurzes Tippspiel am Ende und dann kann man sich am Ende der Saison angucken, wer wirklich am allerwenigsten Ahnung von Fußball hat.
Und dann können wir uns immer in der Folge darauf die ganzen Hasskommentare gegenseitig vorlesen. Das ist doch wunderbar. Oder alle was davon. Das ist doch schön.
Auch schön. Da freuen wir uns drauf.
Hasskommentare gibt es hoffentlich nicht über hier meine ab und zu kleinen Tonprobleme. Wir haben über das Krokodil hier am Anfang gesprochen, was in meinem Hotelzimmer hängt. Vielleicht beeinflusst das auch das WLAN hier ein bisschen. Deswegen hat vielleicht
das kaut auf dem Kabel knackt rum die ganze Zeit.
Das tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm.
Ja, alles klar. Jungs, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Hat großen Spaß gemacht, sehr interessante Themen, teils schwierige Themen, aber trotzdem, eine runde Nummer. Freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch sehr. Männer. Schreibt uns bitte weiter, hört nicht auf, uns zu spammen. Empfehlt bitte auch diesen Podcast weiter, das wird uns sehr freuen. Und es macht ganz viel Spaß. Schöne Woche.
Haut rein. Hab
euch immer noch lieb. Tschüss.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.